Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Ich passe ja auch auf, wenn du redest.
Oh, aber nur bei mir, bei Flo nicht, ne?
Wie war das? Nee, das ignoriere ich gekonnt.
Ist zu viel für dich, ne?
Ja, du redest zu viel, hast recht.
Ich lasse demnächst so eine Uhr mitlaufen, sodass jeder weiß, wie beim Kanzlerduell, wie viel gesprochen wird.
Und du glaubst, das kann mich bremsen?
Natürlich nicht, aber vielleicht setze ich da auf Eigenverantwortung dann, weißt du?
Auch das kann mich nicht bremsen.
Na denn. So, es war angerichtet. 66.000 Fans im Olympiastadion, Flutlicht, Freitag, Topspiel der zweiten Bundesliga. Die letzten beiden Heimspiele haushoch gewonnen. Das konnte ja eigentlich nur ein härter Highlight werden, dachten wir. Und sind sogar ins Stadion gepilgert. Aber denkst du? Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs.
Hallo.
Ich grüße die enttäuschte Runde. Hallo Khalid.
Servus.
Fah.
Hallo.
Flo.
Hallöle.
In dieser 77. Episode geht es natürlich um die verpassten Chancen gegen St. Pauli. Wir wollen uns verabschieden von einer Hertha-Legende, ist dann auch nachträglich mal endlich passiert noch im Stadion. Es geht bei uns um die Wiederauferstehung eines Keepers und natürlich um unser nächstes Auswärtsspiel, Sonntag, 13:30 auf Schalke. Puh, Khalid, du warst letzte Woche nicht dabei, deswegen hast du ein bisschen...
Extra Redezeit
für Khalid. Du warst ja auch mit im Stadion, es war ja wirklich... Einfach eine geile Stimmung, kann man ja gar nicht anders beschreiben, kannst ja auch gerne drauf eingehen. Aber ich würde gerne auch von dir wissen, waren die anderen einfach besser?
Ja, waren sie. Also die Stimmung, um erstmal da anzuschließen, war natürlich top. Einige Hamburger waren auch dabei, ich glaube 12.000, die haben ja sogar neben dem Marathontor den Block noch eingenommen. Von daher, die Stimmung war natürlich bombastisch. Und man muss halt auch dazu sagen, ich war jetzt das zweite Mal im Stadion und das waren die einzigen beiden Heimniederlagen. Also ich weiß nicht,
wir dürfen dich auf keinen Fall mehr mitnehmen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da so der Richtige bin in dieser Saison. Also ich habe echt so irgendwann beim 0-2 habe ich so überlegt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, 0 Punkte, 0 Tore nach so einer Tormaschinerie. Ich habe echt überlegt, ja, gehe ich jetzt nochmal ins Stadion? Ja, das muss man dann halt spontan entscheiden, ne? Aber ja, die Stimmung war toll, aber St. Pauli hat hochverdient gewonnen aus meiner Sicht, weil sie einfach es geschafft haben, unser Flügelspiel eigentlich komplett lahmzulegen. Und durch die zwei Stürmer vorne drin hatten wir dann halt auch nichts, was irgendwie durch die Mitte mal läuft, weil da dann halt ein Mittelfeldspieler irgendwo fehlt, ein Achter oder Zehner. Und die waren halt ballsicherer und hatten auch klar die besseren Chancen. Also von daher geht der Sieg vollends in Ordnung.
Fah, auch du warst mit im Stadion und hast die Atmosphäre natürlich aufgesogen. Und geh doch noch mal kurz darauf ein, dass trotz der Niederlage die Stimmung bis am Ende auch beim Gang in die Kurve ja nicht wirklich schlecht wurde, ne?
Stimmt. Also war ich auch, also nee, überrascht hat es mich nicht, aber die Stimmung war nach wie vor bombig. Also die Hertha-Fans haben sich davon scheinbar irgendwie gar nicht beeindrucken lassen. Also die Hertha-Fans, wie alle irgendwie, wobei wir schon irgendwie ein Stück weit geknickt und enttäuscht waren. Aber die Ostkurve hat immer noch Stimmung gemacht. Die Spieler haben nach dem Spiel dann ihre obligatorische Runde gedreht, so mehr oder weniger komplett einmal im Kreis. Und ja, also es war irgendwie nicht zu spüren, dass da, also es waren keine Pfiffe und so, ne, gar nichts. Also war wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Herthaner dann in der zweiten Hälfte und dann zum Ende des Spiels halt nochmal wirklich alles nach vorne geworfen haben, nochmal richtig Gas gegeben haben. Man hat ihnen ja angemerkt, dass sie es wollten und sie wollten alles versuchen, um das Spiel irgendwie noch umzudrehen, dann ist ja der Anschlusstreffer durch Scherhand auch noch geglückt, aber halt relativ spät. Ich weiß jetzt gar nicht genau, 83. oder so? Ziemlich spät auf jeden Fall. 83. oder 85. Und klar, dann wurde alles nochmal nach vorne geworfen. Das hat natürlich das Stadion auch nochmal insgesamt angeheizt und hochgepeitscht. Und dann gab es ja auch noch einige Strafraumszenen im St. Pauli-Strafraum. Das war alles dann ein bisschen wild. Dann kam eine Standard nach der anderen. Ich glaube, nochmal zwei Ecken, nochmal ein Freistoß. Und da war nochmal ordentlich was los. Aber schlussendlich fiel dann der Glückstreffer nicht. Ja, also ja. Im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir ja wirklich Dusel hatten, und dass wir dieses Spiel dann noch siegreich nach Hause bringen konnten. Das Glück hat uns gestern dann tatsächlich gefehlt zum Ausgleichstreffer. Aber so wie Khalid auch sagt, es wäre auch nicht verdient gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. St. Pauli hat ein Top-Spiel gemacht, finde ich. Muss ich Khalid auch komplett zustimmen, auch das, was er gesagt hat, wo die entscheidenden Punkte waren, wo sie uns einfach überlegen waren, das muss man ganz klar mal so sagen, wäre es auch nicht verdient gewesen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass jetzt keiner so richtig stinkig war, dass es keine Pfiffe gab oder keine, ne? Vielleicht lag es auch daran, dass alle irgendwie anerkannt haben, dass St. Pauli da wirklich eine Top-Leistung gebracht hat und die waren einfach eine Nummer zu groß gestern für uns.
Ich sag mal, gegen den Tabellenführer zu verlieren ist jetzt auch nicht sträflich, ja, auch wenn wir uns mehr erwartet hatten, vor allem nach diesen letzten beiden Heimspielen, was er in einem Torfestival mündete. Flo, du als Einziger mit der Fernsehperspektive, wie sehr hat es dich denn überrascht, dass unsere Offensive dann doch so einfach auszuhebeln ist?
Also es hat mich vor allem enttäuscht. Überrascht hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig. Klar waren die Erwartungen nach den letzten Spielen hoch und ich habe mir erhofft, dass wir schon näher oben dran sind. Das wurde bitterlich enttäuscht, weil St. Pauli uns ganz klar die Grenzen aufgezeigt hat. Das war schon verdammt stark von St. Pauli. Ich meine, in der Offensive waren die gefühlt ständig einer mehr und haben trotzdem in der Defensive völlig zugemacht. Khalid hat es gesagt, die Flügel dicht gemacht. Es war eigentlich vom Trainer, von diesem Jungen, ich weiß nicht, wie heißt der, Hirzeler, war das ein taktisches Meisterwerk. Ne? Also er hat uns völlig den Zahn gezogen. Gleichzeitig war es aber auch von unseren Spielern irgendwie sehr, sehr fehlerbehaftet, wenn wir den Ball hatten. Also da sprangen die Bälle eigentlich jedem, da kann man keinen ausnehmen, auch Rehse nicht, immer so 2 Meter weg und vor allem waren die St. Paulianer auch immer ganz dicht auf den Gegenspielern, sodass auch so ein bulliger Tabakovic einfach den Ball nicht mit dem Rücken zum Gegner annehmen konnte, weil er quasi immer schon vor ihm die Fußspitze dazwischen hatte. Das waren technische Unzulänglichkeiten, wo ich dann erstmal so gedacht habe, okay, sind die jetzt nervös wegen der Kulisse? Aber es war der unheimliche Druck und die unheimliche mannschaftliche Geschlossenheit von St. Pauli, die uns da einfach den Zahn gezogen haben. Also wirklich Hut ab vor dieser Mannschaft mit auch einer wirklich taktisch super eingestellten Truppe, die letztlich verdient gewonnen haben, wie es Khalid und Fahr schon zusammengefasst haben. Aber so ein Ding kannst du mit weniger Fehlern auch zu einem 0-0 machen. Mhm. Die großen Chancen in der ersten Halbzeit hatte St. Pauli auch nicht. Wir haben sie relativ weit vom Strafraum ferngehalten bis zur 25. Minute und dann klingelte es natürlich gleich. Und dann rennst du halt dem Spiel hinterher. Also es ist schon sehr, sehr respektabel, wie die das gemacht haben. Aber man kann sich darauf einstellen. Man kann durchaus die Mannschaft besser darauf einstellen. Khalid hat es gesagt, wahrscheinlich war die Doppelspitze falsch, aber wir haben sie uns gewünscht. ja, ist so. Also tatsächlich Riesenloch im Mittelfeld. Die waren spritziger, die waren schneller. Die haben uns richtig gehend so ein bisschen überfordert in der Zweikampfführung und auch im Angriffsspiel. Und wir haben faktisch so gut wie keine Bälle aufs Tor gekriegt, also auf deren Tor geschossen. Und es war auch eine Wahnsinns-Torstatistik. Irgendwann hat der Kommentator mal gesagt, es steht irgendwie 25-5 oder so nach Torabschlüssen für St. Pauli. Da war ich schon total entsetzt. Natürlich wird da auch jeder Ball mitgezählt, der meilenweit daneben fliegt. Aber die Chancen musst du erstmal haben, ne? Und da musste man immer Angst haben. Und letztlich war es wirklich eine verdiente Niederlage und man kann nur hoffen, dass es jetzt besser wird. Aber mit der Spitze der Liga haben wir, glaube ich, unter diesen Umständen noch nichts zu tun.
Ja, man hat halt ganz klar in dem Spiel gesehen, dass eine Mannschaft wie St. Pauli halt einfach schon weiter ist, dass sie halt schon länger in der zweiten Liga sind, länger so zusammenspielen. Die waren halt wesentlich reifer, auch ballsicherer. Und unser Problem war halt, wir hatten halt keinen Plan B. Wir haben vorher halt immer wirklich über die Flüge gespielt, dann halt mit den 2 Spitzen, gute Flanken in den Strafraum. Da muss man halt dann auch in die Räume kommen. Das haben wir halt nicht geschafft, weil St. Pauli genau das zugemacht hat. Aber wir hatten halt keinen Plan B. Wie können wir sonst noch Tore erzielen? Durch die Mitte ging halt gar nichts, ne? Und das ist halt, ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch, sondern eher eine normale Entwicklung, die wir jetzt halt durchmachen werden. Wir müssen uns halt überlegen, okay, was ist halt dann der nächste Schritt, ne? Und da bin ich weiterhin trotzdem optimistisch. Aber wie Flo schon sagte, man hat uns ganz klar jetzt erstmal die Grenzen aufgezeigt, ne? Wo es hingeht.
Fahr, willst du noch mal drauf eingehen, auf diese Schlussoffensive? Ich meine, es kam ja dann noch mal was. Aber warum schaffen wir das denn immer erst zu spät, da irgendwie was zu zünden, wo man dann sagt, oh, also vielleicht mal so 10, 15 Minuten ein bisschen früher, ne? Ja. Um da über sich hinauszuwachsen. Warum gelingt uns das noch nicht?
Tja, kann ich nicht beantworten. Die Frage stellt man sich ja dann immer. Es ist auch eine leicht gestellte Frage, ne? Wenn man da nicht selber auf dem Platz steht.
Also woran hat er denn jetzt gelegen eigentlich?
Tja, woran hat es gelegen? Vielleicht auch an den Einwechslungen dann, die dann kamen. Das ist also durch Scherhand und auch Hussein, die ja dann so ein bisschen Geschwindigkeit und Kreativität reingebracht haben, dann die Auswechslung, Tabakovic ist raus, Winkler ist raus, die Verlässlichen, Prevliak ist auch rausgegangen vorher schon. Darauf hatte sich St. Pauli super eingestellt, wie Flo das auch schon richtig gesagt hat. Die waren auch taktisch wunderbar eingestellt und waren auf alles vorbereitet. Und durch die Wechsel und durch die Umstellung, Dardai ist dann in die Viererkette gegangen, Hussein als, ja, so als Achter, würde ich mal sagen, ins Mittelfeld. Da hat sich dann natürlich das Spiel schon ein bisschen verändert und wurde auf unserer Seite dann auch ein bisschen schneller, kreativer, technisch vielleicht auch ein bisschen besser und hat ja dann schlussendlich auch insoweit funktioniert, dass wir zumindest den Anschlusstreffer erzwungen haben. Das muss man ja schon so sagen, ja. Aber St. Pauli hat es dann an der Stelle auch, glaube ich, ein bisschen unnötig spannend gemacht, dass da nochmal so viel Druck aufs eigene Tor kam. Das haben sie sich dann wahrscheinlich auch anders vorgestellt, sind dann vielleicht auch ein bisschen nervös geworden, aber haben es schlussendlich doch geschafft, den Ausgleichstreffer irgendwie zu verhindern und haben ja da Mann und Maus auch reingeworfen. Und das war ja dann schon alles ein bisschen wild. Kann ja Flo vielleicht noch mal ein bisschen besser sagen, weil er die eine oder andere Wiederholung gesehen hat, die wir nicht hatten. Und vielleicht auch noch mal was zu dieser Elfmeterprüfung. Die haben
ja,
wir
auch das
nicht.
Wollte ich auch sagen.
Ja, vielleicht kann uns Flo da noch mal zu abholen. Aber ich glaube, das war dann einfach, denke, dass die Auswechslungen mit der Grund waren, warum wir dann erst zu spät besser ins Spiel gefunden haben. So wie wir ursprünglich aufgestellt waren, hat es für Pauli nicht gereicht. Da waren die uns einfach überlegt.
Also ganz konkret kann man sagen, dass ein glasklarer Fehler in der Abwehr von St. Pauli eigentlich uns ins Spiel zurückgeholt hat. Denn unmittelbar vor dem Tor von uns oder 10 Minuten früher wurde deren Kapitän eingewechselt, der Irvine oder wie der heißt. Und der war offensichtlich nach Verletzungspause noch nicht so ganz auf dem Platz und hat einen entscheidenden Fehler gemacht, der uns eine Überzahl kreiert hat, die Scherhand dann zum Tor quasi genutzt hat. Und dann ging es ja erst richtig los mit der Offensive. Hm. St. Pauli hat 2-0 geführt. Das ist ja dieses gefährliche Ergebnis, was wir ja gegen wen haben wir als letztes gespielt?
Kiel.
Genau, auch hatten und dann geschwommen sind. Und genau das ist St. Pauli dann auch passiert. Die haben plötzlich Nerven gezeigt, aber nicht ausreichend Nerven gezeigt, weil letzten Endes haben sie es gut wegverteidigt. Ja. Das war natürlich wild, wie du das gesagt hast. Wir haben die Bälle dann reingeschlagen, aber die sind nicht angekommen. Die Schüsse wurden geblockt, die Ecken kamen nicht durch. Es war viel Kampfgeist. Es war, und das ist das Einzige, was man aus dem Spiel positiv mit rausnehmen kann. Wir haben in keiner Sekunde den Kopf in den Sand gesteckt. Wir haben bis zum Schluss versucht. Das kann sowohl positiv als auch negativ gewertet werden, weil wir offensichtlich so limitiert waren, dass unser ganzer Kampf nichts gebracht hat, aber gleichzeitig einfach auch nie aufgegeben haben, nicht auseinandergefallen sind. Das kann gegen so eine Mannschaft wie St. Pauli, die aus den letzten 3 Spielen jetzt inzwischen, glaube ich, 10 Tore geschossen hat, kann das schnell mal passieren. Das ist uns zum Glück nicht passiert. Und dann haben wir noch gekämpft und haben versucht, zurückzukommen. Und mit ein bisschen Glück hätte das vielleicht auch sein können, auch wenn es unverdient war. Aber ich glaube, das ist das, was die Fans erkennen, neben dem Kredit aus den letzten Wochen, den wir uns erspielt haben. Deswegen wird da einfach gesagt, okay, das gehört halt jetzt in der Phase der Entwicklung dazu, dass wir zu Hause 2-1 gegen deutlich besseren Gegner verlieren und im Mund abputzen, beim nächsten Mal geht's besser weiter. Zu der Elfmetersituation kann man sagen, also er hat ihn erwischt, ja, hat ihn ganz leicht, Bucalakis hat ihn ganz leicht touchiert. Er ist natürlich ähnlich wie unser Tabakovic gegen Kiel gefallen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Er ist deutlich geschickter gefallen, sodass der Schiri unmittelbar auf den Punkt gezeigt hat. Aber ich hätte ihn auch nicht gegeben, ganz unabhängig davon, ob ich eine Hertha-Brille aufhabe oder nicht. Das ist einfach, eine Berührung ist nach dem Regelwerk offensichtlich normalerweise dazu ausreichend, um einen Elfmeterpfiff zu geben. Aber Bucalakis hat quasi im Berühren noch das Bein schon fast wieder weggezogen, also null durchgezogen, wirklich versucht, das Ganze zu vermeiden. Und es war ein Toucher. Also es war wirklich nur so wie so eine Streicheleinheit und das hat offensichtlich der Schiedsrichter auch so gesehen und hat diesen Elfmeter nicht gegeben, hat aber im Nachgang auch gesagt, das war glücklich für Hertha.
Der hat auch ziemlich genau hingeguckt, das konnten wir ganz gut erkennen, weil das auf unserer Seite war und da konnte man richtig sehen, wie der Aitekin so ganz nah ran ist an den Bildschirm und da ganz genau geguckt hat, ob er da jetzt was erkennen kann oder nicht.
Der guckt ja, aber immer wie so ein Oberlehrer. Ne?
Aber also definitiv hat er ihn nicht zu Fall gebracht, das kann man ganz klar sagen. Er hat ihn berührt, aber nicht zu Fall gebracht. Es war für mich kein elfmeterwürdiges Foul. Okay.
Das ist ja auch immer mega schwer. Es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Also gerade bei den Wiederholungen hast du unterschiedliche Perspektiven. In der einen Perspektive ist eine Berührung, in der anderen dann wieder nicht. Dann nur halb. Also da muss man auch mal eine Lanze für den Kölner Keller brechen oder für die Schiedsrichter. Selbst mit Videobeweis ist es halt echt irre schwer, sowas zu entscheiden. Aber da hatten wir, ja, wie Flo sagt, wahrscheinlich einfach Glück gehabt oder wie der Schiri meinte. Ne?
Ja.
Kann ja auch mal passieren.
So, auch schön. Du, Flo, du geh doch noch einmal kurz, weil das fand ich jetzt da ganz interessant, ja, die kleine Wendung im Fall Scherhand, mit dem du ja letztes Mal ordentlich ins Gericht gegangen bist. Der hat ja nun ein Tor gemacht. Ändert das was so ein bisschen in deiner Wahrnehmung insgesamt? Im Gegenüber deiner letzten Beurteilung, wo du ihn ja nun wirklich echt in die vierte Mannschaft abgeschoben hast.
Ich fand Respekt, ja. Also er ist wahrscheinlich doch dann eher rosa hinterm Ohr, nicht mehr grün. Das war also gerade vor der Kulisse in so einer Situation, in der man so gut wie keine Chancen in dem Spiel hatte, ja. Und er quasi der Einzige ist, der jetzt da nochmal was machen kann, so routiniert und abgeklärt den richtigen Moment zu finden, um dann ins kurze Eck abzuschließen. Das hat mich eines Besseren belehrt. Also da ziehe ich jetzt meinen Hut vor und fand das wirklich sehr gut, wie er das gemacht hat im Abschluss. Und wenn er so weitermacht, dann darf er auch mal das leere Tor verfehlen.
Für jedes leere Tor ein echtes Tor. Ich glaube, das ist fast okay bei der Hertha, oder?
Nee, dann müssen wir schon eine andere Rechnung aufmachen. Für jedes leere verfehlte Tor dann bitte zwei extra Tore.
Okay, alles klar. Also wir sind uns, glaube ich, einig. Wir haben es nicht verdient gehabt, zu gewinnen, dieses Spiel. Auch unser Cheftrainer hat das ja im Nachhinein dann irgendwie nochmal zusammengefasst. Und hat ja irgendwie diesen blutjungen Trainer da, diesem Hürzeler, den hat er ja in den Arm genommen und dann irgendwie so ganz sachte noch auf die Wange getätschelt. Habt ihr das auch gesehen? Nee. Weiß nicht, ob man dazu sagen kann, irgendwie so ein bisschen frech oder anerkennend, vielleicht ja auch, ne? Von wegen, hey, nicht schlecht geregelt, mein Freund, irgendwie. Also war auf jeden Fall ein tolles Spiel insgesamt so mit diesem ganzen Stadion Brumborium, denn da wollen wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Dann wurde noch unsere Hertha-Legende Kevin Prinz Boateng mit allen Ehren und Tamtam ordentlich in der Ostkurve verabschiedet, natürlich im schwarzen neuen Ehren limitierten Ehrentrikot, was alle haben wollten. Habt ihr das mitbekommen, ne? Das ist ja unglaublich gut weggegangen in diesen Tagen jetzt vor dem Spiel.
Ich kenne einen, der hat's.
Ja, weil es diesen Sponsor nicht hat, ne? Deswegen.
Genau, da steht ja Hertha Stiftung drauf. Es ist schwarzer Beton, so heißt es, Spezialedition und so.
Was auch und, geil.
Ja. Da sind irgendwelche Schriftzüge drauf, ne? So schattiert, aber kaum erkennbar. Ist da irgendwas drauf? Das sieht ziemlich cool aus, auf jeden Fall.
Die Silhouette.
Ja, genau.
Ne? Also ein bisschen Street, bisschen Graffiti, bisschen getaggt und so.
Genau. Ja?
Also das war auf jeden Fall ein Renner. Als ich schon drin war, bei unserem Showtruck da und dann der Einlass war, dann sind die aber im Spießrutenlauf in diesen Shop noch gerannt. Ich dachte wirklich, es war wie so das letzte Mal habe ich das erlebt wie beim Konzert von Michael Jackson im Olympiastadion, wo die alle in die erste Reihe gesprintet sind. So ein Mob ist da wirklich losgerannt, um sich wirklich noch die letzten Trikots da zu sichern. So.
Und zahlen dann 80 Euro, ne?
Zahlen dafür 80 Euro.
Ohne Flock, ohne Namen, ohne alles für ein Trikot, was die Mannschaft so gut wie nie tragen wird.
Es wird wohl einmal zum Auswärtsspiel getragen werden. So ist die Geschichte verabredet.
Aber ich sehe es jetzt gerade noch mal hier online auf der Hertha-Seite. Also es sieht wirklich geil aus. Also wenn man sich ein Trikot holen will, dann why not?
Aber am Ende ist es ein schwarzes T-Shirt mit Zeug drauf. Ne? Also,
sagen wir mal so. Aber schwarz hatten wir nicht in Erinnerung, ne? Oder? Also,
nee.
Bisher nicht.
Nur als Trainer.
Entweder weiß oder rot, ne?
Ja. Das zu unserem letzten Heimspiel. Dann lass uns doch noch mal kurz einen Ausflug machen in Sachen Marius Gersbeck. Das war ja auch noch mal ein kleiner ja, Plot-Twist kann man schon gar nicht mehr sagen. Fabian, du hast das Ganze ja so ein bisschen aus Anwaltssicht für uns bisher ja ganz gut verfolgt. Mhm. Und es wurde ja mehr oder weniger zum großen Showdown hochstilisiert, das Ganze. Ne? Also er musste antanzen nach Salzburg. Der Staatsanwalt hat darum gebeten hier, ne? Und es drohten irgendwie 200 bis 500 Jahre Haft. Und also es war alles möglich quasi. Ne? Ja. So suggerierten die Medien uns das. Und dann kam es doch irgendwie alles ganz anders.
Genau, also man muss vielleicht nochmal aufklärend sagen, weil wir das vor ein paar Wochen ja auch schon im Podcast hatten, dass es ja wohl schon irgendwie eine Einigung gab etc. Und das habe ich jetzt auch nochmal richtig gecheckt. Also das war auf zivilrechtlicher Ebene. Ja, du kannst ja so einen Streit immer auf beide Ebenen ausbreiten. Einmal die zivilrechtlichen Ansprüche des Opfers und einmal halt das strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Und zivilrechtlich war der Drops wohl schon gelutscht. Da hatten sie sich geeinigt, aber immer noch offen war halt das Strafverfahren, was ja für ihn selbst jetzt viel entscheidender war, wie das ausgeht. Und ja, da musste er jetzt antanzen zur Hauptverhandlung. Die Medien haben immer geschrieben oder auch Hertha und ich glaube auch der Benny Weber, die haben das dann irgendwie so kommentiert, ja, es war ja keine richtige Verhandlung und es wurde dann irgendwie eingestellt und es gab keinen Schuldspruch und so weiter und so fort. Also das würde ich gern, glaube ich, noch mal ein bisschen gerade rücken. Also wenn er da hinfährt nach Salzburg oder wo auch immer das jetzt war, dann gibt's da auch eine Verhandlung mit einem Richter und mit Zeugen und mit dem Opfer und mit einem Staatsanwalt und dann sitzen die alle und dann wird der Fall da aufgearbeitet und dann werden sich alle Parteien auch angehört. Und auch hier in Berlin ist es dann üblich, wenn man dann alles gehört hat, dann guckt man sich mal tief in die Augen und guckt, wie man die Sache jetzt hier irgendwie vom Tisch kriegt. Und so ist es da scheinbar auch gelaufen. Also ich nehme an, wenn es ähnlich ist wie in Deutschland auch, dann haben die das jetzt gegen eine Auflage eingestellt. Und die Auflage bedeutet, er muss 40.000 Euro, glaube ich, bezahlen. Das geht aber in die österreichische Landeskasse, also geht jetzt nicht dem Opfer zu oder so, sondern das geht da in die Staatskasse. Und wenn du die Auflage erfüllst, dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Und laut Medienberichten hat das wohl direkt beglichen. Ich weiß nicht, ob er aus seiner Hosentasche dann 40.000 Euro Scheine genommen hat und auf den Tisch gelegt hat oder ob er es per PayPal überwiesen hat, das weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls hieß es, er hätte es wohl direkt beglichen. Ja, wie auch immer das jetzt aussieht.
Ich glaube, das geht auch mit EC-Karte, glaube ich, würde ich behaupten.
Ne? Ja, also ich hab ehrlich gesagt am Richtertisch noch nicht so ein Sum-Up oder sowas gesehen, wo du dann direkt deine Karte durchziehst und sagst, also ja. Normalerweise sagt man dann so, gut, also wir stellen gegen Auflage ein. Auflage ja. Ist Zahlung von Summe X an gemeinnützige Einrichtungen oder an die Staatskasse oder whatever. Dann wartet man ab, bis die Kohle eingegangen ist und dann gibt es einen Beschluss, wo drin steht, Verfahren wurde endgültig eingestellt, nachdem die Auflage erfüllt wurde. So, und da, so wird es da jetzt auch gewesen sein. Das heißt, wir haben eine Einstellung des Verfahrens und das hatte ich ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Das ist dann natürlich die Möglichkeit, auch als Verein zu sagen, guckt mal, das wurde eingestellt, ganz so dramatisch war das jetzt alles gar nicht und deswegen können wir ihm eine zweite Chance geben oder wir sollten ihm eine zweite Chance geben und deswegen haben sie ihn jetzt auch wieder in den Trainingsbetrieb integriert und glaubt mir, es wird vielleicht gar nicht so lange dauern, wobei das schade ist für den Ernst oder man muss mal gucken, aber ich denke, man wird ihm halt zumindest im Training eine realistische Chance geben, sich seinen Platz da zurückzuerkämpfen. Ja. Und das muss man dann einfach mal beobachten. Aber strafrechtlich ist das Ding jetzt somit auch durch. Deckel drauf, fertig.
Also das haben wir ja so ein bisschen kommen sehen. Wir haben ja auch alle Varianten durchgesprochen irgendwie. Aber dass er am Ende oder noch vor Jahreswechsel irgendwie doch noch zu einem trainierten Torwart für die Hertha wird, einsatzfähigen, da haben wir ja eigentlich gar nicht mehr so sehr dran gezweifelt, was da auch immer dazwischen noch alles passieren möge.
Ja, wobei also, sich das jetzt so ein bisschen gekippt hat, ne? Jetzt, wo dieses Strafverfahren wieder so in die Medien gekommen ist.
Ja, ja, und, absolut.
Ne? Also, und Freiheitsstrafe 6 Monate bis 5 Jahre ist bei uns ähnlich.
Es klingt natürlich alles nicht so sexy für jemanden, wie wir auch schon besprochen haben, zu dem man ja aufsehen soll, ne? Vorbild, auch für Kinder, Jugendliche, die also ins Stadion gehen und sagen, Moment mal, der ist ja ein verurteilter Torwart, hier geht ja nun gar nicht, ne? Ja. Klar, also, das wird jetzt wahrscheinlich die Zeit regeln. Der Geschäftsführer Herrich hat ja auch schon angekündigt, es wird wohl in dieser Woche jetzt auch dazu eine Info geben, was in diesem Fall passiert, wie er wieder integriert wird, weil die Rehabilitation ist wohl nicht mehr aufzuhalten und ja, die planen natürlich mit dem. Wobei, habt ihr auch gelesen, der Tjark hat sich auch gemeldet. Der muss natürlich jetzt auch, dem geht ja auch die Düse, ja, und sagt, oh, scheiße, ey, jetzt lief das hier alles so gut. Und der hat sich ja nun wirklich wahrlich nicht viel zu Schulden kommen lassen, ne? Stattdessen ja, mit nur einem Spiel, Profispiel Experience hat er ja wirklich ganz gut aufgetrumpft bisher. So, und der hat relativ klar schon mal die Ansage rausposaunt. Also ich bleibe jetzt hier erstmal die Nummer eins. Ne? Werden wir mal sehen.
Ja, zu Recht. Zu Recht. Auch, also, ja, zu Recht. Wie du schon sagst, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Gersbeck innerhalb der Hinrunde im Tor sehen werden. Also das ist ja auch unter den Fans oder in den Social Media ist es ja ein ganz kontroverses Thema. Vorbild versus zweite Chance. Da hat ja jeder so seine eigene Meinung. Aber klar, ich meine, er ist jetzt nicht, obwohl die Sache ist abgehakt, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber wann diese zweite Chance kommt, also bisher hat der Ernst gut gehalten und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie in absehbarer Zeit, also sprich in der Hinrunde, dort ein Wechsel vollzieht. Also ich würde es so machen, wir warten jetzt bis zur Winterpause ab und dann geht man in irgendein schönes, schickes Trainingslager und dann würfelt man die Karten.
Die nächste Schlägerei.
Ja, okay. Entweder kommt die nächste Schlägerei oder man würfelt halt nochmal neu, ne? Oder mischt die Karten nochmal neu. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Gersbeck jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen im Tor steht.
Also wenn Ernst sich bis zur Winterpause nichts zu Schulden kommen lässt, dann und zwar auf der Torlinie, muss man dazu sagen, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, ihn zur Winterpause gegebenenfalls in einem offenen Duell rauszunehmen. Dann muss man ihn einfach drin lassen, bis es irgendwann wirklich mal eine Phase gibt, in der er wirklich Mist baut. Ich meine, jetzt hier gegen Pauli hat er einmal ordentlich Mist gebaut, hat aber auf diesen Mist richtig gut reagiert. Er hat den Ball irgendwie verloren, ja, aber hat ihn dann so, also hat genau das Richtige gemacht, hat ihn nicht dem Spiel überlassen, sondern ist draufgegangen, hat den Ball abgeschirmt, bis der Paulianer, bis wir wieder in Position waren und dadurch ist dann gar nichts daraus geworden. Das fand ich eine gute Reaktion, also eine besondere Reaktion auf einen eigenen Fehler. Und dann finde ich ihn auch insgesamt in der Körpersprache sehr, sehr gut. Also der sieht total routiniert aus, wenn man dem so ins Gesicht schaut. Der wirkt überhaupt nicht jung und grün. Da gibt es einfach keinen Grund. Das einzige Positive jetzt tatsächlich an Gersbeck, der ins Training zurückkommt, ist, dass ein erfahrener Mann hinter einem jungen Mann immer ganz gut ist. Ja, also der vielleicht dann auch so ein bisschen so eine Mentorenaufgabe übernimmt und den jungen Mann unterstützt. Und wenn Gersbeck das gut macht, dann hat er auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und kann natürlich darauf warten, dass er eine Chance bekommt. Aber für den jetzigen Zeitpunkt und für absehbare Zeit, wenn es so weitergeht, würde ich den Ernst auf keinen Fall rausnehmen.
Hat er auch mega gehalten, kurz bevor das 1-0 gefallen ist, ne? Also,
ja, ja.
Das war eine großartige Parade, dass der den Ball überhaupt noch gekriegt hat und dass er dann abgestaubt wurde. Gut, da kann er nichts für, aber den ersten Ball, den musste er erstmal so halten, wie er ihn gehalten hat.
Also, absolut, gute Reaktion.
Fein. Also wird spannend, was Thema Torwart noch für uns bereithält in dieser Hinrunde und vielleicht ja schon bei unserem nächsten DFB-Pokalspiel. Das wird in der Halloween-Woche ausgetragen und Khalid, du bist guter Dinge, obwohl es eigentlich gegen einen Erstligisten geht.
Ja, aber es geht halt gegen Mainz, die ja bekanntlich ganz unten stehen und es ist ein Heimspiel, was wir auch nicht so oft im Pokal haben. Wir hatten wenig Heimspiele in den letzten 10, 20 Jahren und von daher ist ein Heimspiel wunderbar gegen Mainz. Ja, Erstligist haben wir erstmal so per se nichts zu verlieren, aber die stehen halt unten drin, ist halt nochmal, ja, ein ganz guter Test, da ist alles drin. Also ich bin sehr zufrieden, besser als jetzt irgendwie so ein Amateur, den man nicht einschätzen kann und ja, dann blamiert man sich wieder. Ja, ja. Bitte wer?
Oh! Bitte wer, Florian?
Ich habe das jetzt nicht gehört.
Okay. Willst du auch noch einen halben Satz zu Mainz verlieren oder hat eigentlich Khalid jetzt erstmal alles?
Nee, Es ist immer ganz gut, wenn eine Mannschaft, die gegen Hertha spielt, grundsätzlich sehr wenig Tore schießt und viele kassiert. Ja. Und da steht Mainz also in der ersten Liga momentan ganz weit oben, ja, also bei kassierten Toren und ganz weit unten bei geschossenen Toren. Und das ist ganz gut. Von daher, ja, viel kann man nicht dazu sagen. Es ist trotzdem irgendwie eine Wundertüte, weil wir immer noch nicht so ganz so genau wissen, wo wir jetzt dann tatsächlich richtig hingehören und ob Mainz sich auch nochmal berappeln kann. Aber natürlich sind wir auch gerne Aufbaugegner. Das wissen wir für diese Saison auch noch nicht. Da können wir auch gleich nochmal im Zusammenhang mit Schalke drauf eingehen. Aber wie gesagt, Wundertüte, Heimspiel ist gut, aber man kann es nicht einschätzen. Aber Khalid hat schon recht. Besser ein schwacher Erstligist als irgendwie ein Drittligist oder einer aus der eigenen Tabelle.
Gut. Also du sagst es schon, Stichwort viele Tore kassiert. Da sind wir bei unserem nächsten Gegner. Und da wurde ja auch bereits der Trainer ausgewechselt. Also das ist richtig Stimmung auf Schalke. Sonntag 13.30 Uhr. Fabian, ist das traditionell schlecht für uns? Weil wir sind ja eigentlich bekannt dafür, wenn jemand Punkte braucht, ganz dringend, oder einen Aufbaugegner. Ja?
Ruf die Hertha.
Ruf uns an, wir sind da, wir beraten Sie gerne. Ja?
Genau. Ja, wir stehen an ihrer Seite. Ja. Ja, gucken wir mal. Also Schalke, wie gesagt, hat jetzt auch gegen Paderborn mit 9. Ich weiß, wer hat denn, wir saßen da jetzt auf der Bank. Gibt es schon 9? Nee, also muss irgendeiner interimsweise sich dahingesetzt haben. Hat noch nicht zum Erfolg geführt, haben 1-3 verloren gegen Paderborn auswärts. So, zu Hause wird nochmal eine andere Nummer. Bis dahin steht vielleicht auch schon neuer Trainer fest. Ich habe gerade irgendeine Überschrift gesehen. Sandro Schwarz ist Thema. Ja, also wird da geführt in den Gesprächen.
Ach nee, oder?
Also Schwarz ja, Magat nein. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wo ich das jetzt gesehen habe. Aber also
Magat bietet sich ja auch gerade richtig wie...
Überall, der ist desperate.
Saure Gurken an.
Ja, also schauen wir mal, wer dann da auch auf der Trainerbank sitzt. Und oftmals ist es ja so, dass so ein neuer Trainer dann tatsächlich so eine angeschlagene Mannschaft wirklich beflügelt. Und oftmals ist es so, dass die dann auch ihr erstes Spiel mit dem neuen Trainer gewinnen oder zumindest eine gute Leistung bringen. Von daher, und dann noch härter als Aufbaugegner. Also ich würde sagen, die Zeichen für Schalke stehen ganz gut nächste Woche. Aber gut, müssen wir mal sehen. Ich sehe es jetzt auch gar nicht so dramatisch. Auswärtsspiel, wie gesagt, ist bei uns halt auch immer eine Wundertüte. Und wenn du mich jetzt schon nach der Prognose fragst, ich glaube, dass das wahrscheinlich eine recht zähe Nummer wird, weil beide Mannschaften jetzt so ein bisschen, also die Schalker sogar noch ein Stück mehr unter Druck stehen als wir. Aber ich das nicht einschätzen kann, wie dieser Effekt mit einem eventuell neuen Trainer wird. Von daher glaube ich, dass das eine ziemlich zähe Nummer wird, mit wenig Torraumszenen, und sage, dass das ja entweder 0-0 oder 1-1. Ich tippe mal auf ein 1-1. Da werden beide nicht mit 3 Punkten rausgehen. Oder keiner von beiden, sagen wir es mal so.
Khalid, Schalke.
Ja.
Schalke. Ja, also eigentlich ein Erstligaduell. Ne? Was ist denn da los? Warum hocken wir denn beide eigentlich in der zweiten Liga?
Naja gut, warum wir in der zweiten Liga hocken, das ist ja hinlänglich bekannt. Da muss man ja nur die letzten 70 Folgen hören, da weiß man warum. Was bei Schalke los ist, ja keine Ahnung, die sind am Boden, geht mir eigentlich auch relativ am Po vorbei, wenn ich ehrlich bin. Die können von mir aus auch in die dritte Liga durchgereicht werden. Und ich sehe das. Ist
ein traditionsreicher Verein, der gehört schon nach oben.
Ja, wenn sie da sind, ist gut, wenn nicht, ist mir auch egal, ganz ehrlich. Und ich sehe das ein bisschen anders als Fahr, weil Schalke ist nicht St. Pauli. Also ich habe die jetzt noch nicht spielen sehen, aber wenn man jetzt sich die Ergebnisse anguckt, war das jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Von daher denke ich schon, dass sie nicht so die Reife und die Stärke und auch die mannschaftliche Geschlossenheit, gerade auch wenn die jetzt den Trainerwechsel haben, auch diese taktischen Finessen wie St. Pauli haben, also sich dementsprechend taktisch auf uns einstellen können und das halt in einer Woche einstudieren, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch. Mir ist es eigentlich auch aufgrund dessen egal, ob wir jetzt mit zwei Spitzen spielen und wieder dieses Flügelspiel sozusagen als Plan A favorisieren und Plan B einfach mal außen vor lassen, oder ob wir jetzt einen Hussein vielleicht mal von Anfang an bringen, um das Mittelfeld zu stärken. Das überlasse ich jetzt heute mal dem Pal. Da gebe ich jetzt mal keine Prognose ab, aber wir gewinnen das Ding auf jeden Fall mit 2-0, weil ich einfach denke, dass Tabakovic hat jetzt seit 2 Spielen keinen Sahnetag mehr gehabt. Und ich glaube nicht, dass Schalke unser Flügelspiel und unsere Spitzen derart kontrollieren kann, wie es St. Pauli tut. Und wir werden ja dort auch vielleicht ein bisschen mehr Platz haben, weil es ein Auswärtsspiel ist. Es kommt uns entgegen. Von daher gewinnen wir 2-0, ganz klar.
Ich finde es immer sehr schön, wie du Paul noch so ein paar Tipps mitgibst für die laufende Trainingswoche. Also auch so
aufstellungstechnisch. Ja,
super. Nee, wirklich. Hat ja auch schon funktioniert, ne? Also sehr gut.
Sehr schön. Flo, du kannst natürlich auch dem Paul noch ein bisschen was mitgeben. Was würdest du als Trainer irgendwie unserem Sturmduo irgendwie noch besonders trainieren lassen, beziehungsweise generell unserem Offensivspiel?
Ich würde da gar nicht so viel ändern. Also sich tatsächlich auf das eigene Können besinnen. Sie waren halt gegen Pauli einfach immer eine Fußspitze zu langsam, konnten sich nicht so richtig durchsetzen. Uns kommt ja sehr gelegen, wenn Mannschaften zwar relativ viele Tore schießen, aber noch mehr kassieren. Und Schalke hat halt einfach schon 18 Dinger kassiert. Das ist eine ganze Menge. Haben so ein ähnliches Spiel gegen Magdeburg hingelegt wie wir. Allerdings haben die das gewonnen. Ja. Ich glaube, dass in dem Spiel gegen Schalke relativ viele Tore fallen werden. Aber auch gegen uns. Denn für eine Mannschaft, die zukünftig in der dritten Liga spielt, haben sie zu dem jetzigen Zeitpunkt schon relativ viele Tore geschossen. Und das werden sie sicherlich auch gegen uns tun. Aber wir werden einfach den Raum haben, um gerade auswärts, wo Schalke natürlich dann das Spiel so ein bisschen bestimmen möchte, unser Flügelspiel, unser Umschaltspiel aufzuziehen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall 3 Dinger machen. Schalke macht 2 und dementsprechend gewinnen wir auswärts 3-2.
Ja, also ich bin ja auch genauso, wie wir das zu Beginn unserer Tipps schon mal thematisiert haben, leider unglaublich angespannt, weil Hertha einfach grandioser Aufbaugegner immer ist. Und genau dann anfällig, wenn der Verein, gegen den wir spielen, ganz tief in der Kacke sitzt und eigentlich mit dem Rücken zur Wand und Trainerwechsel. Und dann denkt man, es muss was passieren. Ne? Und das passiert dann leider immer genau gegen uns. Deswegen kann ich diesen Optimismus, Flo, leider nicht ganz so teilen. Und dann als auch noch mit so einer Niederlage da anzureisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt so ein bisschen der Wurm jetzt drin.
Denk ja, an die gute Moral, ja. Denk an die gute Moral. Die haben
ich denke immer an die gute Moral. Ja? Also Unsicherheit ist, glaube ich, jetzt einfach das Thema. Ja, ich hoffe, das kriegen die in der Woche irgendwie aus den Köpfen raus, dass sie sich darauf besinnen, was sie gezeigt haben und einfach auch schon können. So, ne? Und dann gespannt, was die Woche noch passiert. Vielleicht kommt tatsächlich der Magat.
Und, nee, der kommt nicht. Der ist nicht auf der Liste.
Alles ist möglich. Ja? Ein Wiedersehen wird es vielleicht geben. Oder mit dem Sandro halt, maybe. Ja? Der auf einmal sieht, was, das kann man mit der Hertha alles machen?
Also der Kicker ist doch jetzt Co-Trainer beim DFB. Also
der Kicker hat gesagt, er hätte schon abgesagt.
Ach, Sandro Schwarz.
Ja? Schwarz hat schon abgesagt.
Ach, der hat auch abgesagt.
Ja.
Also, die sind ja verzweifelt. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Richtig? Also Magath und Schwarz, beide abgesagt schon. Bitter.
Ja, dann sind die ja 2 Jahre hinter uns. Ja, da kriegen sie eine Klatsche. Dann ändere ich meinen Tipp in 0-4.
Aber nur wenn einer der beiden Trainer kommt? Oder?
Ja, nur wenn einer von beiden auf der Trainerbank sitzt.
Hui, okay. Also würde ich mich freuen drüber natürlich und sehe ich dann am Ende ganz genauso. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie Fahr. Wir fahren dahin in diese Plastikarena, ja, und holen vielleicht ein Tor, ja, irgendwie mit irgendeiner Fußspitze und kriegen aber leider auch eins. Ne? Also wir teilen uns da die Punkte und hoffen einfach auf unser nächstes Heimspiel, dass wir da wieder erstarkt in die Saison einsteigen.
Gut. Also auch 1-1.
1-1. So, also dann drücke ich euch fest die Daumen, dass ihr die Woche irgendwie noch so ein schwarzes Trikot ergattert, ja. Und vielen Dank fürs Reinhören, fürs bis zum Ende durchhören und bis zum nächsten Mal.
Ach halt, eine kleine Ergänzung noch, Flo. Wir haben gestern unseren treuen Zuhörer Andi getroffen in Person.
Oh,
ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Schön.
Netter, sympathischer Typ
Richtig. Also,
Liebe Grüße.
Andi ist zu uns an den RS2-Track gekommen. Das ist tatsächlich gerne so ein kleiner Treffpunkt. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Also ich bin oft da. Und die Jungs manchmal auch. Ja, und das hat sich gerade
im Hintergrund.
Wie cool ist das, oder? Ja. Genau. Olle Andi, vielen Dank.
Andi, schreib uns deinen Tipp irgendwo rein.
Jetzt haben wir jetzt alles, oder?
Ja, Klappe zu, Affe tot.
So, das Bier ist auch alle. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Hau he, euer Jürgen.
Guten Tag. Ciao,
ciao. Tschüss.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.